Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Simplon, Tuterrain, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, wie steht's bei dir mit dem Training? Bist du fit? Bist du für unseren Radurlaub in den französischen Alpen, in den Seealpen vorbereitet?
Ich bin wirklich richtig gut vorbereitet. Wenn ich gerade im Moment nicht krank wäre, wäre ich sogar geradezu euphorisch.
Oha.
Ja, ich wiege weniger als in den letzten 5 Jahren. Ich gehe mit mehr Kilometer rein. Alles das, was ich mir vorgenommen habe, da bin ich einigermaßen auf dem Stand. Jetzt bin ich nur gerade krank. Also ich befürchte, dass die ersten Tage doch nicht so gut werden.
Also ich habe so wenig Kilometer wie noch nie zu diesem Jahreszeitpunkt, aber das ist egal. Ich fühle mich auch gut. Wir werden auf jeden Fall Spaß haben. Aber also was ich eigentlich sagen wollte, ich habe letztendlich wieder ein bisschen gefahren und Hälfte der Tour oder noch 2/3, kleine Pause beim Bäcker, Kaffee geholt, draußen hingesetzt. Machst du sowas auch, einen kleinen Stopp, oder ziehst du immer durch?
Ach, ich mache gerne mal einen kleinen Stopp. Das ist immer eine Gruppendynamik. Wenn die Gruppe nicht mitzieht, dann fahre ich halt auch weiter, aber ich mache gerne einen Stopp.
So, war eine schöne kleine Altstadt. Wir saßen da vor dem Café und dann steht da ein VW-Bus und läuft.
Ich habe deinen Hals schwellen sehen. Meiner würde auch schwellen. Ich würde hingehen.
Und ja, und ich habe gesagt, Mensch, ist jetzt da einer drin oder nicht? Oder man konnte das nicht so genau sehen. Der war komplett dunkel irgendwie. Irgendwie nach 2 Minuten bin ich dann aufgestanden von meinem ruhigen Stuhl da und hin zum VW-Bus. Guck rein, hinten keiner drin, vorne keiner. Nirgendwo einer, Tür war so nur leicht angelehnt. Oh, da habe ich reingegriffen und habe den Wagen ausgemacht.
Ja. Und dann hast du aber Ärger gekriegt.
Ärger. Eieieiei. Dann kam der Besitzer aus dem Café raus. Der war schon bestimmt 10 Minuten weg. Der Wagen lief da 10 Minuten. Und dann hat der mich angepumpt, was mir einfiele, sein Eigentum anzufassen und ob man das so machen würde und. Ja, kennst du solche Sachen?
Ich kenne sowas total gut. Ich habe das mal, Entschuldigung, dass ich will keine Geschichte ransetzen, aber ich muss eine. Ich habe das vom Supermarkt erlebt. Vater mit Sohn sitzen vorm Supermarkt, es war heiß, er aber das Fenster runter und den Motor laufen lassen. Klimaanlage. Du kennst die Nummer mit der Klimaanlage, die nicht funktioniert, wenn man das Fenster auf hat. Aber den Motor laufen lassen wegen der Klimaanlage. Natürlich. Ich habe gesagt, irgendwie wie hirni muss man sein. Ich werde da immer fassungslos.
Ja, also ich bin gerade jetzt im Sommer, ich habe auch einen hinter der einer Bahnschranke hinter mir gehabt mit dem Wohnmobil, der hat da 2 Minuten gestanden, dann schmeißt das Auto wieder an, weil ihm zu warm wurde im Auto. Da denke ich immer, das ist doch mehr, also kriegen die eigentlich nicht mit, dass wir ein Problem haben mit Umweltbelastung? Ich verstehe es gar nicht. Also das ist wirklich krass. Und ich habe mich sehr darüber geärgert und letztendlich ist es irgendwie, der ist dann weggefahren. Und als er weg war und wir dann den Rest unseres Kaffees getrunken haben, da ist ja nicht nur das laufende Auto, was die Umwelt verpestet, sondern die Lärmbelästigung. Der war dann weg und es war einmal total ruhig auf dem Platz. Und das fand ich auch so bezeichnend, dass wenn das Auto läuft, klar, es stört mich irgendwie so, aber diese wahnsinnige Lärmbelästigung, die habe ich noch gar nicht so realisiert. Mir ging es eher um die Umwelt. Ja. Und als er weg war, war es total leise. Und da kam ein älteres Ehepaar zu mir und sagt, ja, das haben sie richtig gemacht. Ich wollte auch schon, aber ich habe mich nicht getraut. Gut, dass sie das gemacht haben.
Ja, sehr gut.
Das war dann wieder ganz gut. Weil ich habe gedacht, ich habe mich da wieder zum Affen gemacht vor allem. Aber nee, ich habe dann sogar noch Rückendeckung gekriegt.
Man könnte vielleicht so festhalten, du machst dich häufiger zum Affen, aber zu Recht.
Naja, eigentlich geht das Ganze ja los. Wir müssten eigentlich ja schon den kleinsten und jüngsten Fahrradfahren als normale Fortbewegungsart beibringen oder nahelegen, oder?
Ja, das ist irgendwie so, das erlebe ich jetzt gerade gegenüber, bei uns im Haus gegenüber ist Büllerbü eingezogen. Also da waren vorher 2 alte Menschen, die sind gestorben und das Haus wurde verkauft und jetzt zieht eine Familie ein und plötzlich machen wir das Fenster auf und es schreit, den ganzen Tag schreien Kinder, also rufen, haben Spaß, spielen. Und selbstverständlich sind die auch mit dem Rad unterwegs, ja. Und wenn die zur Schule fahren, ja, dann ist die Frage, nehmen sie das Rad und werden sie von ihren Eltern begleitet oder nehmen sie es nicht, weil es zu gefährlich ist oder angeblich zu gefährlich ist? Das ist dann die spannende Frage oder der Gamechanger.
Da sind aber gute Räder auch natürlich eine echte Voraussetzung, ne?
Gute Räder und gute Wege.
gute Wege vor allen Dingen, das glaube ich auch. Also, ja, dass die Wege sicher sind, dass die nicht so viele unüberwindbare Kreuzungen vor sich haben und dass sie einen sicheren Weg haben, das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Ja, aber das ist doch auch unser Thema heute, oder?
Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf das Thema, ich freue mich auf die Gäste und ja, mal gespannt, was dabei rauskommt.
Also Wege können wir nicht groß behandeln, das haben wir ja quasi letztes Mal gemacht. In so einem letzten Podcast ging es ja ein bisschen um die Verkehrsinfrastruktur. Jetzt geht es tatsächlich um die Verkehrsmittel, um die Kinderräder, um die ganz kleinen Kinderräder, um Kinderräder überhaupt. Ich kann mich noch erinnern, so vor 4, 5 Jahren war das echt so ein polarisierendes Thema, auch in unseren Erfa-Gruppen. Da hieß es dann nur, ich höre auf mit Kinderrädern, das hat überhaupt keinen Wert, da kann man eh kein Geld mit verdienen. Und da kommt immer die ganze Familie rein mit Oma, Opa, Eltern, 2 Kinder, dann ist der ganze Laden über Kopf und dann habe ich ein Fahrrad für 179 Euro verkauft. An diese Einstellung kann ich mich gut erinnern. Und dann hieß es aber auch von der anderen Seite oft, naja, wenn Fahrradgeschäfte keine Kinderräder verkaufen, dann fehlt uns aber auch die Generation von morgen, die Fahrrad fährt.
Ja, wir hatten vor, ich glaube, vor 8 Jahren mal eine Jahrestagung genau zu diesem Thema. Oder da haben wir zumindest einen Gast eingeladen von der Sporthochschule Köln, der darüber referiert hat. Und tatsächlich ist es eine prozentual stark abnehmende Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder mit dem Fahrrad überhaupt in Bewegung sind. Und diese ganzen Folgen, die daraus entstehen, weil das eine relativ natürliche und selbstverständliche Bewegung ist, die man im Alltag einbauen kann, die Folgen sind relativ fatal. Und tatsächlich können FahrradhändlerInnen da sehr viel für tun, dass da was in Gang kommt oder dass es wieder selbstverständlich wird. Und da wir ja ein Podcast sind für HändlerInnen und uns auch immer wieder Mühe geben, dass wir direkt was zum Tun und zum Anwenden haben, finde ich das eigentlich eine willkommene Sache.
Ich glaube, dass es so viele coole, leichte, hochwertige neue Kinderradmarken gibt. Das trägt auch dazu bei, die in den Markt zu bringen, einfach da. Kinderrad ist einfach total sexy geworden und ist ein totales Trendthema. Da sind einige Firmen natürlich Vorreiter, aber viele Firmen ziehen auch nach.
Ja.
Und machen jetzt mittlerweile alle leichte und gute und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, ob ich ansehnlicher will ich vielleicht gar nicht sagen. Cool. Ja, vielleicht doch. Also die sind mehr sexy irgendwie.
Ja, cool. Also Kinder wollen doch coole Räder haben, ist doch klar. Also die sind doch genauso geprägt wie wir, dass wenn sie was sehen und cool finden und das irgendwie vor den Freunden und Freundinnen irgendwie auch standhält, dass das natürlich auch gleich Wirkung hat.
Ja, und da haben wir ja heute mal ein paar Leute eingeladen, oder?
So ist es.
Mit wem fangen wir denn an?
Ja, beim Thema Kinderräder haben wir jetzt Lucien aus Kaiserslautern eingeladen. Vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor.
Ja, hallo ihr zwei. Ich bin Lucien Mohr, komme aus Kaiserslautern, Geschäftsführer, Inhaber vom Fahrradgeschäft Konrad. Wir sind ein Vollsortimenter, dieses Jahr 30 Jahre in der Innenstadt direkt. Und ja.
Wenn ich dich so angucke, Lucien, dann kann es sein, dass ihr 30 Jahre das Geschäft habt, aber nicht du, oder?
Ja, nee, wir haben das Geschäft tatsächlich 21 erst übernommen, also direkt so in diesen Lockdown-Geschichten. Und ja, machen das jetzt die dritte, vierte Saison und läuft eigentlich ganz gut, ja.
Meine Idee, warum ich dich eingeladen habe, ist, wir haben uns getroffen und haben ein bisschen Zahlen ausgetauscht und du hast so wahnsinnige Zuwächse beim Verkauf von Kinderrädern. Was ist dein Geheimnis?
Das ist ja bei uns, überschattet ja die E-Bikes so ein bisschen das Thema Kinderräder schon seit Jahren. Wir bespielen es halt noch, weil wir halt so denken, halt ja, irgendeiner muss es ja machen und außer uns macht es halt irgendwie keiner. Wir machen es halt auch so, dass wir versuchen, alles da zu haben, weil Verfügbarkeit schlägt halt online. Weil bestellen, Zitat vom Kunden, kann ich selber. Und ich muss halt alles da haben, in der Farbe, also die Dreher halt, also die wichtig sind, die Größen und Farben. Und die müssen da stehen, direkt, dass derjenige sie mitholen kann. Das, denke ich mal, ist einer der Punkte, auf den ich und wir Wert legen, dass wir alles parat da haben. Bei uns ist es halt auch so, bei uns fängt ein Kinderrad an sich mit einem relativ großen Laufrad, also eigentlich Fahrräder an, wo man sagt, ja, unter 300 Euro haben wir gar nicht sowas. Also das ist halt auch schon mal so ein Ding, dass wir da relativ hoch ansetzen. Also so dieses 50, 60 Euro Rad haben wir nicht mehr oder haben wir es auslaufen lassen.
Okay, aber das sind ja schon zwei Sachen für mich als Fahrradhändler, als Kollege sind ja schon zwei Sachen irgendwie drin. Also der niedrigste Preis ist irgendwie so knapp 300 Euro. Das heißt also jeder Verkauf bringt halt auch ein bisschen Geld in, tatsächlich in die Kasse. Und das Zweite, was ich jetzt rausgehört habe, das nehme ich als auch mal mit, da will ich nochmal drauf eingehen, ist, du hast alle Farben, alle Größen sofort verfügbar. Und das ist ja tatsächlich, wenn Kinder erstmal was in den Fingern haben und das gesehen haben, dann wollen sie es haben. Und dann hilft ja auch nichts anderes, als dass du das Rad da hast. Das ist ja komplett ein anderer Trend, als gerade alle versuchen, ihr Lager zu reduzieren und nicht alles da zu haben. Da sagst du bei Kinderrädern genau andersrum, der Trend?
Ich versuche halt als junger Geschäftsführer mich zu fragen, was habe ich für einen Mehrwert, ob jetzt jemand zu mir in die Innenstadt kommt. Das heißt, bei uns kann man anfassen, fahren, das heißt die Größe abstimmen nochmal und so vom Fachmann so gesagt bekommen, ob das jetzt so passt. Und dann kann das Rad auch direkt mitgenommen werden. Das heißt, wir haben schon natürlich Aufwand mit dem Ganzen, weil es muss sich jemand drum kümmern, zu gucken, ob keine Lücken sind bei Größen und Farben. Die müssen aufgebaut werden, die müssen im Lager auch parat sein, weil es kann sein, dass an einem strammen Samstag einfach mal 5-6 Mal genau das gleiche Rad kommt. Dann ist eine Größe in Lila aus irgendeinem Grund an dem Tag so heiß, dass die auf einmal alle aus dem Verkauf rossen. Und dann muss im Lager auch schon fertig aufgebaut sein, damit das dann nicht anfängt, hier irgendwie dann Tumulte zu geben und die Leute dann zu warten und irgendwie im Weg rumstehen. Und da ist natürlich so ein bisschen eine gewisse Kette schon so hinten dran. Also das ist nicht nur einfach reingestellt und gucken, was passiert, sondern da haben wir uns ein bisschen was überlegt.
Das hört sich auf jeden Fall interessant an, dass die Leute sich um die Räder prügeln und die im Lager schon bereitstehen, aber die nächsten auf die Fläche geschoben werden. Ist ja für viele Händler vielleicht auch eine absolute Traumvorstellung. Hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass ihr wirklich eine Fläche reserviert habt und das anbietet und dass die Kunden das einfach wertschätzen. Lucien, wir haben unsere Zahlen verglichen und ich habe deine Zahlen gesehen. Ich habe die aber nicht mehr genau im Kopf. Gibt es denn auch genügend Rohertrag bei den Kinderfahrrädern? Bist du damit zufrieden oder sagst du, naja, im Prinzip dreht sich was, aber das mache ich halt einfach nur, um Kunden zu gewinnen.
Noch kurz zu dem Punkt, wir haben eine Fläche, das stimmt, also das haben wir gar nicht gerade gesagt. Wir haben im Nebengebäude tatsächlich ein Kinderareal, wo wir da in Ruhe die Kinderverkäufe und Beratungen machen können. Zu deiner Frage mit den Zahlen, also klar, sonst würden wir es ja nicht machen. Ich sehe das natürlich so ein bisschen auch aus der BWL-Brille. Ja, klar, verkaufe ich 20, 30 E-Bikes mehr im Jahr, dann habe ich das irgendwie wieder drin. Aber so kann man nicht denken, gerade in der heutigen Zeit, weil diese Prügelorgien gibt's so an sich seltener. Und das ist dann auch immer nur so Kommunion oder sowas. Aber trotzdem sehe ich Kinderräder so ein kleines Diversifikationsinstrument, weil es gab ja mal so Fahrradläden, die haben im Winter, haben die umgeräumt und haben so Sportgeräte gemacht, ne, so Laufbänder oder sowas. Bei uns ist das so ein bisschen das Kinderrad. Wenn halt im Winter wirklich wenig geht, dann haben wir Werkstattaufträge und Kinderräder. Vor Weihnachten, dieses Jahr war Ostern sehr früh, im Februar halt. Und klar, da kommt schon ein bisschen was rum. Man muss halt auch eine gewisse Stückzahl machen, damit da ein bisschen auch was sich lohnt. Ne?
Und wenn du sagst, ihr habt einen extra Raum dafür, heißt das, da ist eine eigene Kinderwelt entstanden, wo die Kinder sich auch wohlfühlen? Oder geht es einfach nur darum, dass ein extra Raum ist, wo ihr in Ruhe beraten könnt und dann sozusagen der Traffic aus dem normalen Laden raus ist?
Sowohl als auch. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dass da irgendwie so kleine, es gibt ja diese Kinderländer da, also dieses wie heißt denn das eigentlich, Spielparadies. So krass ist es bei uns leider noch nicht, aber da war auch schon die Idee, dass wir da irgendwie so ein bisschen so, ja, wenn dann der Bruder sich halt langweilt, dass die kleine Schwester irgendwie sich gerade ein Rad anguckt, dass der dann irgendwie sich hinsetzen kann. So schön ist es leider noch nicht, war aber auch schon eine Idee. Wir haben klar so kleine Würfel, wo die sich dann hinsetzen können. Und aber es geht primär tatsächlich, Uwe, klar, um dieses Separieren, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass auch die Eltern, denen ist das ja auch unangenehm, wenn dann irgendwie ein Kind, wenn dann drei Kinder dabei sind, das auf einmal dann komplett abdreht, weil es halt ein bisschen gelangweilt ist.
Aber klingt ja zumindest danach, dass es für die Eltern entspannter ist, weil sie nicht unter Stress geraten im Dings. Das ist ja auch schon mal eine Idee, finde ich, oder ein Indiz.
Lucien, schön, dass du uns mal mit in deinen Laden, in deine Kinderabteilung genommen hast. Ich glaube, das war für den einen oder die andere Fahrradhändlerin hier schon mal nochmal eine Inspiration, dass Kinderräder sich auf jeden Fall lohnen können und dass man denen Fläche bieten sollte. Lucien, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, bei dir reinzugucken. Danke.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Wir haben ja auch aus unserer Zukunftswerkstatt Dirk, der, ich hätte beinahe gesagt, in Rente, aber das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen bei dem jungen Kerl, oder? Nee, Rente ist auch irgendwie das falsche Wort. Also Dirk ist neu engagiert, würde ich sagen. Neu engagiert und bringt mehr Kinder und Jugendliche aufs Rad. Ist das die richtige Ankündigung für Dirk Niemann?
Ich finde, das kann er selbst übernehmen.
Ja, dann hören wir noch mal rein, was er selber dazu sagt. Dirk, ich habe dich gerade eben als Rentner angekündigt, aber irgendwie bist du das nicht wirklich. Kannst du dich mal eben vorstellen, wer du bist und was du jetzt gerade machst?
Ja, also mein Name ist Dirk Niermann und der Begriff Rentner ist tatsächlich komplett falsch, weil ich ja auch unserer Rentenkasse gar nicht auf der Tasche liege. Ich befinde mich in Altersteilzeit, das heißt, ich war 15 Jahre lang Geschäftsführer bei der Firma Hewi, Tubus Rectime, und genieße jetzt die Ruhephase meiner Altersteilzeit. Das heißt, also ich habe quasi vorgearbeitet, ne, für die nächsten 3 Jahre. Und wie gesagt, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und beschäftige mich deswegen noch mit anderen Themen rund ums Fahrrad.
Und wegen des anderen Themas oder wegen der anderen Themen haben wir dich eingeladen. Was ist denn das genau?
Genau, ich unterstütze jetzt den Ulrich Filjes, der ja vor 11 Jahren die Aktion Fahrrad gegründet hat und versucht über diese Aktion Fahrrad wieder vermehrt Kinder und Jugendliche frühzeitig aufs Fahrrad zu kriegen. Schon an den Schulen.
Also ihr habt die Schulen tatsächlich im Blick als Ort, wo Kinder mit dem Fahrrad hinfahren sollen?
Ja, nicht nur hinfahren sollen, auch sich überhaupt mit dem Fahrrad beschäftigen. Also Fahrrad als Mobilitätsthema erkennen, Fahrräder ausprobieren, Fahrräder reparieren, auch pflegen, mit Fahrrädern Ausflüge machen. Also alles rund ums Fahrrad versuchen wir an den Schulen wieder unterzubringen, weil das tatsächlich vernachlässigt wird.
Und was heißt das genau? Also in wie vielen Schulen seid ihr unterwegs? Und ist das nur bundesweit oder ist das irgendwie in den Dachregionen oder wo ist das?
Ja, nee, es findet tatsächlich nur bundesweit statt. Wir haben eine Datenbank, in der ungefähr 1500 fahrradaffine Lehrer sich befinden. Und die wir dann also regelmäßig ansprechen mit Themen rund ums Fahrrad und die wir versuchen wieder dazu zu bewegen, Fahrrad als Unterrichtsbestandteil wieder zu etablieren.
Dirk, jetzt hast du ein paar Mal wieder gesagt, war es denn schon mal besser?
Zum einen glaube ich, dass noch nie die Unsicherheit so groß war, was diesen Schulweg angeht. Ne? Dass Eltern also sagen, ja, mein Kind darf gar nicht mit Fahrrad zur Schule fahren, das ist alles viel zu gefährlich und so, das geht gar nicht. Dieses Thema Elterntaxi, das ist ja noch... Ja, ich will nicht sagen frisch, aber vielleicht ist das 10 Jahre alt. Ich weiß es gar nicht genau. Aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt, sind die neuen digitalen Möglichkeiten der Kinder, die schon sehr stark auch, ja, glaube ich, in ihren motorischen Fähigkeiten beschränken. Das heißt, also es werden viel mehr digitale Tools genutzt oder Dinge genutzt, um sich zu beschäftigen, als dass man sich bewegt. Ne? Und da ist das Thema Fahrrad sicherlich auch ein Teil der Lösung.
Das heißt, die Jugendlichen, die Kinder die sitzen lieber im Bus und oder im Auto und daddeln nochmal an ihrem Handy, bevor sie sich irgendwie selber bewegen.
Ganz genau. Und Fahrrad ist auch im Schulsport. Also ich spreche jetzt hier über den nördlichen Teil der Republik. Ich glaube, im Süden ist es noch etwas besser. In Bayern zum Beispiel ist das Fahrrad schon tatsächlich an vielen Schulen Bestandteil des Unterrichts. Die machen ihre Abiturfahrten, machen den Alpencross und sind also viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs, machen Fahrradausflüge und sowas. Das findet aber hier so im mittleren und nördlichen Teil der Republik, glaube ich, eher weniger und im östlichen Teil auch eher weniger statt.
Mit welchen Handicaps hast du denn bei deiner Aktivität für Schoolbikers, ich glaube, das ist so ist der Oberbegriff, hast du denn zu leben? Oder was ist denn das Problem, an welchen ihr arbeitet?
Großes Thema ist natürlich dieses Thema Finanzen. Also ich meine, Ulrich Filius, wie gesagt, hat das Ganze als Einzelkämpfer die letzten 11 Jahre lang gemacht und hat überall versucht, Sponsoren zu gewinnen. Es gibt ja auch einen Beirat, der da das Ganze ein Stück weit sponsort. Nichtsdestotrotz ist aber das Budget halt für das, was da bewegt werden könnte und müsste, viel zu klein. Ne? Und wir haben ständig das Problem, dass Leute natürlich die Aktion Fahrrad ganz toll finden oder Schoolbikers ganz toll finden, aber die Bereitschaft, Geld zu geben, ist da eher gering.
Also das verstehe ich schon. Geld ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, gerade auch in der jetzigen Zeit. So richtig viel Geld hat ja, die Liquidität leidet natürlich gerade schon in der Branche und dann ist das Geld einfach auch nicht so locker. Aber ich habe auch ein ganz anderes Problem. Ich würde ja gerne für die Schulen was tun. Also sowas zum Beispiel wie ein Quick-Check vor der Schule, wenn Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, dann kriegen sie ihr Fahrrad einmal kostenlos begutachtet, ob das alles in Ordnung ist. oder was weiß ich, immer mal ein kleines Präsent, ein kleines Frühstück oder ein Apfel, wenn die zur Schule kommen. Ich komme aber an die Schulen als Fahrradhändler ja überhaupt nicht ran, weil die Schule dann sagt, naja, um Gottes Willen, also du wirst ja wohl nur Werbung für deinen Fahrradladen machen hier. Hier kommst du mir nicht auf den Schulhof und du kommst mir auch nicht vor die Schule. Kann da eure Aktion helfen? Könnt ihr Fahrradhändlerinnen unterstützen?
Ich glaube, genau das ist die Stärke der Aktion Fahrrad und das wollen wir als Profil in Zukunft auch noch intensiver kommunizieren. Wir verstehen uns eigentlich eher als Netzwerk, weil wir quasi schon den Kontakt zu den Schulen, zu den fahrradaffinen Lehrern haben. Wir haben Kontakt zu den Schulbehörden. Wir haben Cem Özdemir als Schirmherrn gewinnen können, sodass wir auch eine politische Komponente damit drin haben. Und wir kennen aber auch natürlich die ganzen Player aus der Branche. Also wir kennen Fahrradhersteller, wir kennen Teilehersteller und alle, die sich so in der Branche tummeln. Und jetzt versuchen wir, alle an einen Tisch zu bringen. Und das ist, glaube ich, die Stärke der Aktion Fahrrad, eben dieses sehr große Netzwerk und auch die Fähigkeit, die Leute zusammenzubringen.
Und wenn ihr jetzt besser ausgestattet wärt mit Geld, was würdet ihr denn damit machen? Welche Möglichkeiten hättet ihr?
Zum Beispiel würden wir Schulen unterstützen, die halt nicht finanziell gar nicht in der Lage sind, sich so einen Fahrradpool anzuschaffen oder eine eigene Werkstatt anzuschaffen oder Stellplätze für Fahrräder anzuschaffen, also Equipment zum Beispiel. Von der Seite würden wir natürlich auf jeden Fall versuchen anzugreifen, aber man könnte auch viel mehr Veranstaltungen natürlich machen. Wir haben jetzt gerade auf der Eurobike, die große Fahrradmesse in Frankfurt, haben wir eine Lehrkräftetagung veranstaltet. Da hatten wir schon Probleme, das Essen, was natürlich auf einer Messe richtig teuer ist, für die 130 Lehrer zur Verfügung zu stellen. Das sind schnell 2.500-3.000 Euro. Und wenn man so ein kleines Budget hat wie die Aktion Fahrrad, kann selbst das schon eine Hürde sein, so eine Veranstaltung zu machen. Durch das gute Netzwerk hat der Ulrich Filius es schon geschafft, dass die Lehrer dann alle kostenlosen Eintritt kriegten auf der Messe und einen Sponsor für Helme, für die Gewinner von der Aktion, die wir da gemacht haben oder die wir da ausgezeichnet haben, Deutschlands fahrradfreundlichste Schule, sind gesponsert worden. Auch andere Dinge, auch die Vortragenden haben kein Geld gekriegt für ihre Vorträge. Aber ich meine, das ist natürlich auch schwierig, immer solche Veranstaltungen dann bespielen zu können. Weil die Bereitschaft, das zu unterstützen, durchaus da ist. Aber wenn das Ganze ein bisschen größer würde, gibt es natürlich auch mehr Vorträge. Es müssen vielleicht auch nochmal Redner engagiert werden, die von externen kommen und die vielleicht nicht bereit sind, das pro bono zu machen. Das sind so Dinge, die wir auf jeden Fall mit mehr Geld auf jeden Fall auch besser bespielen können.
Gut, aber wenn ich jetzt diese Aktion Fahrrad höre, ne, dann sehe ich da ja eher die Industrie in der Pflicht, hier Geld zu geben. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt bei den Fahrradhändlern, oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich genauso. Also zum einen müssten natürlich die Kommunen als Schulträger auch eine Bereitschaft zeigen, da Geld zur Verfügung zu stellen, weil ich meine, die haben ja Interesse daran, dass sie vielleicht das Elterntaxi-Problem reduziert wird, dass die Kids sehr früh an diese nachhaltige Mobilität herangeführt werden, an das Fahrradfahren. Es müssten auch Versicherer, Krankenversicherer ein Interesse daran haben, das Ganze zu unterstützen, weil die Kinder einfach gesünder sind, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Aber auch, wir sehen auch die Industrie natürlich, die auch für ihren Kunden von morgen was tun sollte. Die sehen wir da auch in der Pflicht. Aber die Bereitschaft ist da gering. Also da denkt vielleicht auch der eine oder andere, lass mal die anderen machen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass da noch ein bisschen wenig Response ist.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es ungefähr 1.200, vielleicht waren es auch 1.300 LehrerInnen waren, die ihr in eurem Pool habt. Schulen sind das? Und vor allen Dingen, was ja noch spannender ist das flächendeckend oder wie viel könnten es denn sein?
Ja, also ich meine, gemessen an der Gesamtzahl Schulen, die wir in Deutschland haben, ist das natürlich noch ziemlich wenig. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Schulen das sind. Oder ich hätte da die genaue Stückzahl wahrscheinlich schon eher im Kopf als ich. Aber ich sage mal, das ist immer noch ein Bruchteil dessen, was wir erreichen müssen. Also wir haben, ich glaube, 40.000 Schulen in Deutschland. Gut, da musst du die Grundschulen und die Spezialschulen natürlich irgendwo abziehen. Es geht uns ja eigentlich um die weiterführenden Schulen, so ich sage mal die Sekundarstufe, die Klassen 5 und 6, das sind eigentlich so die, das sind, glaube ich, die unsere Ansprechpartner, unsere interessanten Ansprechpartner. Und aber so auf so einer Lehrkräftetagung, wie jetzt in auf der Eurobike, da waren fast ausschließlich hessische Lehrer und das waren 130. Ne? Gerechnet hatten wir mit 50 bis 60, es sind 130 gekommen. Das zeigt also, es ist ein Interesse da. Ne? Und es wären wahrscheinlich auch noch mehr zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen gekommen, wenn die nicht gerade an dem Tag Zeugnisübergabe gehabt hätten, letzter Arbeitstag und so. Wir werden aber auf der Messe Essen das Gleiche nochmal für die nordrhein-westfälischen und auch niedersächsischen Lehrer veranstalten.
Also Dirk, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig raushöre, wenn wir doch als Industrie und als Handel da zusammenwirken würden mit eurer Aktion Fahrrad, dann würde eigentlich alle davon profitieren und zwar relativ direkt. Nämlich wenn die Kinder und Jugendlichen aufs Rad gehen, dann werden sie auch weiterhin Rad fahren. Das ist ja das, ich sage es mal, das Kundenpotenzial von morgen.
Genau, das sehe ich auch so. Wir haben auch schon mit den großen Verbänden gesprochen, aber eigentlich so das Erste, wo wir wirklich eine engere Zusammenarbeit erwarten können, ist der VSF. Ne? Wir haben mit dem VSF ja halt gesprochen und da auch ein großes Interesse gesehen. Und ja, wir erhoffen uns da schon ein bisschen bessere Kooperation noch mit den Industriepartnern, aber auch mit den Händlern natürlich.
Wenn ich jetzt als Händler, also bei mir war es gerade so, kriege ich eine Anfrage von der Schule, die wollen 30 Räder haben, ja. Sollen ein Angebot abgeben. Dann habe ich einen Hersteller angerufen, habe gesagt, folgendes Projekt, hier Schule, mach mal einen guten Kurs. Hat der auch gemacht. Ich habe die Räder durchgereicht. Jetzt habe ich noch keine Zusage, aber wie kann ich das Ganze mit der Aktion Fahrrad jetzt verknüpfen? Oder macht es überhaupt Sinn, das noch zu verknüpfen, wenn wir schon so weit sind, dass die Schule was kaufen will?
Gut, da hast du natürlich schon auch einiges erreicht und dass viele wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, wie sie es machen sollen. Aber haben wir schon konzipiert und wollen das in Zukunft auch interessierten Schulen anbieten, weil viele ja auch gar nicht wissen, was nehmen wir überhaupt für ein Rad? Ne? Was nimmt man da? Wie muss das ausgestattet sein? Wie soll das aussehen? Das würden wir als Aktion Fahrrad dann auch noch übernehmen. Aber wenn du da ohnehin schon im Spiel bist, können wir da an der Stelle vielleicht schon gar nicht mehr so viel machen. Wobei auf der anderen Seite natürlich auch diese ganze, ich sag mal, die Verlinkung von Händlern auf der Aktion Fahrrad Webseite auch interessant sein kann, weil einfach diese fahrradaffinen Lehrer dann auch wissen, an welchen Händler können wir uns in unserem Ort wenden, wer ist da bereit zu kooperieren und so. Das wissen die ja auch teilweise gar nicht. Und die haben wahrscheinlich auch keine Möglichkeit oder kein Interesse, jetzt den ganzen sämtliche Händler abzugrasen und zu fragen, wer würde denn eventuell mit unserer Schule kooperieren. Ne? Und solche Aufgaben würde dann die Aktion Fahrrad halt einfach übernehmen und das auch bundesweit.
Okay, das also jetzt als Händler, jetzt wird es ja interessant für mich oder als Händlerin. Ja. Das heißt also, ihr wäret auch bereit, Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen zu listen, die auch diese Sache unterstützen, die Bock drauf haben und sagen, okay, da geben wir Gas. Also, weil ich weiß, ja. Es gibt natürlich auch Fahrradhändler, die sagen, ach, lass mich zufrieden, wenn ich da kein Geld verdienen kann, dann bin ich raus.
Ja.
Also, ihr würdet das schon auch promoten und listen?
Genau, das würden wir auch machen und ich glaube auch, dass das auch für den Händler durchaus einen Benefit bietet. Zum einen würden ja dann die schulischen Räder sicherlich bei dem Händler dann auch jeweils gewartet, Ersatzteile dafür gekauft und auch, glaube ich, wenn die Schüler so eine frühe Bindung an einen Händler im Ort haben, dann wird er auch für spätere Käufe genutzt. Das sind alles so Dinge, glaube ich, da kann man keinen kurzfristigen Erfolg erwarten, aber langfristig ist das sicherlich von Vorteil.
Dirk, das kann einem doch Mut machen und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir Schülerinnen und Schüler aufs Rad kriegen und ich finde eure Aktion richtig gut. Ein bisschen was habe ich jetzt noch erfahren und waren noch ein paar neue Sachen für mich bei und ich glaube, zusammen können wir das wirklich gut hinkriegen und wir unterstützen das natürlich vom VSF und wir Fahrradhändler werden das unterstützen und wenn wir da gemeinsam eine Sache machen, dann glaube ich, wird das richtig, richtig gut und bringt uns richtig nach vorne. Dankeschön, dass du uns mal so ein bisschen ins Thema eingeführt hast und danke, dass du bei uns im Podcast warst, Dirk.
Ich danke, dass ich es vorstellen durfte, freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, ja, und alle, die das Ganze unterstützen wollen, immer gerne und guckt einfach mal auf www.schoolbikers.de, da findet ihr die entsprechenden Informationen. Ich freue mich. Tschüss.
Thorsten, jetzt haben wir vom Dirk gehört, dass es gut ist, Kinder auf das Rad zu bringen, dass es für deren Mobilität, für deren Gesundheit wichtig ist und dass das ja auch in die nachfolgende Generation ist. Aber viele Händler haben ja keinen Bock auf Kinderräder, weil der Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Wie ist das bei dir?
Also ja, wie es bei mir ist, ich finde, das steht im guten Verhältnis. Ich kann das betriebswirtschaftlich schon auch beurteilen, dass die Kinderräder eigentlich einen ganz guten Ertrag bringen. Es hat sich ein bisschen geändert, weil Kinderräder mittlerweile unter anderem auch anders gekauft werden. Natürlich gibt es immer noch die besagte Familie, die da einen riesen Bambule macht im Laden, aber ganz viele von den Kinderrädern werden einfach tatsächlich so gekauft, weil die Eltern oder die Käufer schon genau wissen, was sie wollen. Das kommt vielleicht auch durch die Firma Voom, die Fahrräder internetverkaufsfähig, also die Kinderräder internetverkaufsfähig gemacht hat. Das macht es auch leichter, die im Fahrradladen stationär auszusuchen. Ich erlebe das oft, dass die Leute reinkommen und sagen, ja, ich nehme Voom XY, nehme ich gleich mit in Farbe so und so. Und dann ist das erledigt.
Das heißt, die Räder sind schneller zu verkaufen, weil sie einfacher in den Größensortierungen sind. Und sind sie denn auch teurer?
Ah ja, also es ist einfacher geworden, wie du gesagt hast, weil die Größen klarer sind wahrscheinlich, weil das Marketing da drum passt. Weil die Preise deutlich höher sind, habe ich einen höheren Rohertrag. Passt eigentlich alles rundherum zusammen. Also da hat sich wirklich viel getan. Ich war ja kurz davor, Kinderräder aufzugeben und da war ich ganz sicher nicht der Einzige. Und das hat das ganze Spiel nochmal gedreht.
Was bedeutet das denn für dich, wenn du jetzt deinen Kinderradsektor dir anschaust für den Verkauf von Jugend- und Erwachsenenrädern? Hat das einen Effekt?
Ja, das kann ich nicht unbedingt sagen, weil das tatsächlich noch zu weit auseinander liegt. Dieser Hype um die Kinderräder und bis die dann wechseln auf Erwachsenen- und Jugendräder. Gerade bei den Jugendrädern haben wir in den letzten, oder dieses Jahr einen Mega-Einbruch und letztes Jahr schon einen großen. Und da bin ich auch nicht der Einzige, glaube ich. Ich glaube, da ist ein bisschen Trendthema Elektroroller. Das hast du ja vielleicht auch gemerkt auf der Eurobike mit der Schulklasse, die da war. Ich weiß nicht, ob du die Story mitgekriegt hast. War eine Schulklasse da aus Frankfurt und es ging um Recruiting, was wollt ihr mal lernen? Und dann fragte er, wer denn Fahrrad fährt. Die waren alle so 14, 15, würde ich sagen. Und dann meldete sich einer oder zwei und der fragte, was macht ihr denn? Also Elektroroller? Und dann gingen alle Hände hoch.
Und, ja, weil es cooler ist.
Ja, keine Ahnung, was, also ich meine, völlig irre, aber natürlich, da ist dann Elektroantrieb dran und dann, ja, naja, eigentlich, tja. Also da müssen wir, glaube ich, das ist das nächste Feld, was wir noch beackern müssen. Jugendräder, jetzt reden wir gerade über Kinderräder. Aber wenn die Kinder auf dem Kinderrad cool fahren, vielleicht steigen die dann wirklich demnächst wieder aufs Jugendrad um.
Oder müsstest du dann nicht Roller verkaufen?
Auf keinen Fall.
Okay, was ist da deine Devise?
Bei den Rollern?
Nee, warum du die auf keinen Fall verkaufst?
Naja, also ich bin Fahrradhändler und nicht Mikromobilitätshändler. Ich mag die Roller nicht, ich finde sie nicht nachhaltig. Ich finde, die haben im Verkehr nicht zu suchen. Das ist ein Spielzeug und kein Verkehrsmittel. Und nee, da bin ich raus. Also da bin ich nicht dabei.
Ich bin von Verbandseite auch mal gefragt worden, ob wir denn nicht irgendwie auch in dieses Segment Mikromobilität einsteigen wollen und das auch mit betrachten. Und ich habe dann immer gesagt, es geht bei uns in unserem Verband um Fortbewegung aus eigener Kraft oder mit eigener, also es geht um Bewegung und Bewegung ist sozusagen das, was wir vertreten und nicht sich irgendwo draufstellen und fahren lassen.
Auf jeden Fall ist das ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich.
Ja, jetzt sind wir ja auf die Roller zu sprechen gekommen, Thorsten, und das ist ja der Bereich Jugend. Und über Kinderräder hast du ja schon was gesagt. Wie geht's denn bei Jugendrädern weiter?
Die Frage stellt sich mir auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass die Jugendlichen das Fahrrad wiederentdecken. Und wir müssen, glaube ich, ganz viel als Fahrradhändler, vielleicht auch als Fahrradindustrie dafür tun, dass Jugendliche das Jugendrad wiederentdecken. Da ist eine Menge Arbeit, die auf uns wartet. Und Elterntaxis abschaffen ist mit Sicherheit, wie Dirk gesagt hat, ein großes Thema dabei.
Sehr gut. Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, wir sprechen mal mit jemandem, der sich da auskennt.
Ja, das ist cool. Wen hast du denn da im Sinn?
Ja, es gibt ja kaum einen, der das besser vertreten kann, als der mit den starken Waden. Marcel. Marcel, jetzt habe ich dich gerade schon angekündigt. Vielleicht stellst du dich selber mal ganz kurz vor und dann wissen unsere ZuhörerInnen auch, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich bei euch bin. Mein Name ist Marcel Kittel, ich bin 36 Jahre alt, ehemaliger Radprofi bis 2019 gewesen, habe dann meine Karriere beendet und bin, nachdem ich meine eigene Familie gegründet habe, mit mittlerweile 3 Kindern, jetzt zusammen mit Toni Martin und auch Franz Blechschmidt, unter anderem auch mit einer eigenen Kinder- und Jugendfahrradmarke Lion Bikes unterwegs, und das ist echt eine tolle neue Zielsetzung für uns und auch gerade für die Zeit nach der Karriere.
Ja, uns würde interessieren, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, jetzt Kinder- und Jugendräder zu machen, weil ist ja kein leichtes Segment für die gesamte Branche.
Ja, das wissen wir mittlerweile auch. Also die Kinder- und Jugendfahrräder sind natürlich, und ich glaube, so rutscht man immer auch an der Stelle zumindest erstmal aus einer Idee konkret in ein Projekt herein, für uns ein Leidenschaftsthema gewesen als engagierte Väter, die dort mit ihrem Hintergrund auch als ehemalige Radprofis gesehen haben, dass es da doch viel zu tun gibt. Und wir haben ja wirklich auch einen besonderen Fokus wirklich auch auf die selbstständige Mobilität der Kids, wo wir gesagt haben, da spielen viele Faktoren, vor allem eben aber auch Sicherheit durch Sichtbarkeit eine große Rolle. Und das kennen wir eben auch aus unserer eigenen Zeit als Radprofis, Toni und ich. Wir haben es mal ausgerechnet, wir sind über 1 Million Radkilometer zusammen irgendwie auf dem Bike eben gewesen, und bei Rennen und Wettkämpfen, also Rennen und Trainingseinheiten natürlich. Und für uns war das so der Ausgangspunkt, um zu sagen, okay, hier wollen wir anpacken und Dinge besser machen.
Das heißt, Sichtbarkeit für die Kinder, mehr Sicherheit, war das Motivation, oder was hast du noch für Baustellen festgestellt, die es gibt an den Kinder- und Jugendrädern?
Ja, das war für uns, sage ich mal, die Ausgangsbasis. Wir haben, wie gesagt, aus der eigenen Erfahrung gemerkt, okay, Radfahren im Verkehr ist sicherlich eine große Herausforderung, und die Kinder brauchen da die bestmögliche Unterstützung. Ja. Aber auch die Eltern, weil gerade, und da fangen wir ja jetzt auch an mit unseren 24-Zoll-Rädern, Kinder ab 7, 8 Jahren, die anfangen eben wegzukommen von dem Fahrradfahren lernen hin zu dem, ich bin jetzt selber damit unterwegs, zur Freundin, irgendwie zur Schule oder zum Sportverein, eben auch anfangen, unabhängig zu sein von ihren Eltern. Das ist eine ganz wichtige Lebensphase, und da braucht es eben doch noch die ein oder andere, ja, Hilfe am Ende auch mehr, um Kids eben, wie gesagt, sichtbar zu machen, aber auch für uns war das Thema Mobilität eben im Allgemeinen ganz wichtig, eben zum Beispiel da auch ein Angebot zu machen, ja, was moderne Fahrräder am Ende auch betrifft. Ja. Wir haben da also eine große Innovationslücke gesehen zwischen den Erwachsenenbikes und den Kinderbikes zu dem Zeitpunkt, wo wir geschaut haben, und wollten die eben auch schließen und dort einen ersten Schritt in die Richtung machen.
Also nur nochmal, um das ganz klar und deutlich rauszustellen, Marcel Kittel, Tone Martin, man könnte ja erwarten, ihr macht Sportgeräte für Kinder, aber das ist weit gefehlt. Also der Fokus liegt hier wirklich auf Alltagsrädern, Fahrräder, die Kinder sicher benutzen können. Ne? Das nochmal ganz klar rausgestellt.
Ja, ganz genau. Das ganz klassische Schulrad und nicht das Rennrad, sage ich mal, oder Gravel für Kids, was es ja jetzt auch gibt.
Und die Sicherheit steht im Mittelpunkt, weil ihr, das ist ein bisschen auch eure DNA, glaube ich, weil ihr so sichtbar seid. Wie erreicht ihr die Sichtbarkeit?
Ja, wir haben uns vielleicht erstmal ganz kurz die Frage noch davor, wo kommt das eigentlich her? Wir haben uns da schon auch beschäftigt mit auch Statistiken vom Bundesamt für Statistik, heißt das, glaube ich, jetzt fällt mir gerade der Name gar nicht an. Ja, doch, das ist
Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt, genau, wo es ja auch Erhebungen gibt, wo sind eigentlich die Bedürfnisse genau, wenn es jetzt zum Beispiel um Schulwege geht, passiert da was, gibt es da Verkehrsunfälle, wie sehen die Zahlen aus, ja. Wir haben natürlich auch geschaut, so wie sind Kinder selber unterwegs, was brauchen die aktuell, was finden die cool, und daraus ist eben dieser Fokus auch auf Sichtbarkeit entstanden, ja, weil da gibt es einen Bedarf, ja, auch gerade natürlich in den Dämmerungsstunden und auch im Herbst oder auch im Frühjahr, wenn es wieder losgeht, da eben auch zur Schule zu fahren, wirklich selber. Und so sind wir eben da reingerutscht in das Thema und haben dann eben auch gemerkt, ja, das überschneidet sich ja voll mit dem, was Toni und ich aus unserer Zeit kennen. Und weil wir auch Licht am Fahrrad haben, wenn wir trainieren, weil wir helle Kleidung tragen auf dem Bike. Und am Ende kann man das 1:1 auch für Kinder auf dem Schulweg transportieren zum Beispiel.
Gerade bevor wir das Interview mit dir angefangen haben, haben wir ein bisschen über E-Roller gesprochen. Aber ich weiß auch, dass du mir mal erzählt hast, dass eure Fahrräder noch was anderes bewirken sollen. Kannst du dich daran erinnern, was du mir mal erzählt hast? Oder muss ich noch?
Jetzt hol noch mal aus. Also
ja, ich glaube, es ging ein bisschen um den Coolness-Faktor.
Ja, es ging, ja, genau, ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Also, was haben wir gemacht? Das war ja auch, die Frage habe ich immer noch nicht beantwortet, konkret von dir gestellt. So, wir haben natürlich ein großes Rücklicht. Ja? Ich glaube, da fällt Lion Bikes zuerst auf. Unser Lichtsystem, was batteriegetrieben ist, integriert ist im Rahmen, fällt eben auf, weil wir das Rücklicht wirklich über die komplette Sattelstrebe auch gezogen haben. Und das ist ein riesen Hingucker. Ja, es gibt eine Startup-Sequenz, es gibt eine Shutdown-Sequenz und funktioniert alles eben ohne Knopfdruck, geht automatisch mit Bewegungssensor an. Und was soll das machen? Es soll die Kinder natürlich auch irgendwo abholen. Es soll sie happy machen. Sie sollen stolz auf das Bike sein. Sie sollen natürlich ihrem Kumpel oder ihrer Freundin zeigen, hey, hier, guck mal, hey, nicht die geile Klingel oder die geile Federgabel, sondern das ist mein geiles Rücklicht. Ja, das leuchtet schön und wenn ich dran wackel, geht das automatisch an. Macht uns ja schon Spaß, muss ich ehrlich sagen, wo wir es zum ersten Mal dann auch vor einiger Zeit gesehen haben. Und wir wollen halt einfach dieses Be Visible ist auch einer unserer Claims, die Kinder eben damit sichtbar machen, aber auch, dass Kinder sich ja wieder animiert fühlen, eben auch Fahrrad zu fahren, stolz drauf zu sein, zum Beispiel auch durch das Licht und dadurch eben ja, sich gerne zeigen, sozusagen visible sind.
Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen, weil die Autos, wenn du heute an ein Auto rangehst, dann wird das Firmenlogo irgendwie auf die Straße projiziert, auf deine Füße oder vor deine Füße. Wenn das erwachsene Menschen abholen kann, dann kann sowas Ähnliches mit Sicherheit Kinder erst recht abholen. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, diese Startup-Sequenz und Shutdown-Sequenz, also richtig, richtig cool. Ich hoffe, dass das dann eben auch den Effekt hat, dass die Kinder das Fahrrad cool finden.
Ja, also wir konnten schon eine kleine Stichprobe jetzt quasi machen während der Eurobike nochmal, als ja auch am Publikumswochenende Familien vorbeigekommen sind und wir hatten zwar einen Nischenstand, ja, also nur ein ganz kurzes Fach quasi, wo beim Vorbeigehen die Leute eben auch unsere Räder sehen konnten, aber es haben sich immer alle die Köpfe umgedreht, Mamas, Papas und vor allem auch die Kids. Es gab sogar erste Probefahrten dort schon direkt und das war für uns natürlich auch ein ganz toller und auch emotionaler Moment, weil wir natürlich uns jetzt da drei Jahre drauf hingearbeitet haben und jetzt ist es endlich soweit und es kommt halt wirklich auch gut an bei den Kids und wir sind super happy, dass da ein STVZ-konformes Bike eben auch ist, was cool aussieht.
Ja, sehr gut. Ich meine, ich ahne, welche Aufwendungen dahinter stehen, wenn man da 2 Jahre lang konzipiert und macht und wenn das dann gelingt und die Kinder das annehmen, dann ist das ja eine Bestätigung, die einem wirklich gut tut nach so einer wahrscheinlich keine hürdenfreie Zeit, ja. Aber es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, den ihr habt, um sichtbar zu werden. Vielleicht kannst du uns davon auch kurz erzählen.
Ja, wir haben neben dem Lichtsystem noch einen reflektierenden Lack eben auch am Bike integriert. Das heißt konkret, dass dort dem Lack selber nochmal ein Gemisch aus reinen Glaskugeln, mikroskopisch kleinen Glaskugeln beigemischt ist, wie gesagt. Und das bringt quasi den Vorteil mit sich, dass der Reflexionsgrad bzw. der Reflexionswinkel, aus dem Licht zurückgestrahlt werden kann, zu dem Auge des Betrachters, ja, der das in dem Moment ansieht, zum Beispiel in dem Auto sitzt, viel größer ist und damit eben auch viel mehr Licht zurückkommt. Ohne zu blenden, das ist auch wichtig zu erwähnen, aber mit einem gigantischen Effekt gerade in diesen Dämmerungsphasen und vor allem natürlich auch im Dunkeln.
Wenn ich jetzt als Fachhändlerin oder Fachhändler sage, ja, das ist, das überzeugt mich schon, ich habe irgendwie die Kids, die noch so ein cooles Fahrrad suchen. Seid ihr deutschlandweit aufgestellt? Könnt ihr liefern? Sucht ihr Fachhändler oder habt ihr genügend? Wie geht's dann weiter? Also wann gibt's die Räder? Wann sehen wir die auf der Straße?
Ja, also wir sind natürlich total offen. Wir sind jetzt gerade auch in einem ganz wichtigen Punkt mit Lion Bikes. Wir wollen natürlich unser Fachhandelsnetzwerk weiter ausbauen. Wir haben schon eine tolle Basis, mit der wir jetzt eben auch starten. Aber wir sind natürlich auch immer weiter offen für neue Leute, die Bock haben auf Lion Bikes, Bock haben auf moderne Mobilität für Kinder und Jugendliche. Und wir, wie gesagt, also mich gerne einfach anschreiben. Wir sind im Moment in Vorbereitung auch für den Oktober die 24 Zoll, also unsere Produktpalette besteht aus einem 24 und einem 27,5 Zoll Fahrrad. Das 24 Zoll wird im Oktober gelauncht und das 27,5 Zoll im März 2025 und bis dahin haben wir quasi also so einen Etappenplan und das funktioniert jetzt sehr gut auch mit den Händlern, die wir jetzt in der Basis mit haben. Die nehmen das gut an und ist natürlich auch spannend für uns jetzt da den nächsten Schritt zu setzen und tolle Partner auch weiter mit an Bord zu holen.
Also das klingt doch alles nach einer guten Strategie, um Kinder und Jugendliche abzuholen. In dem Fall bei 24 Zoll sind wir ja schon fast bei Jugend und die zu begeistern und dass die stolz sind auf ihre Fahrräder. Also finde ich eine super Idee und trifft genau das Thema, was wir heute besprochen haben. Vielen Dank, Marcel.
Ja, vielen Dank euch. Ja, hat mich gefreut.
Thorsten, das waren jetzt irgendwie drei interessante Stimmen, drei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Kinderrad. Wie fandst du das?
Ja, ich glaube, wir haben fast von jeder Seite beleuchtet. Hersteller, Aktionär, ich meine, ein Aktivist, hätte ich beinahe gesagt. Das wäre das, was Dirks Job vielleicht beschreibt. Und Fahrradhändler, also ich glaube, das haben wir ganz gut beleuchtet. Für mich war auf jeden Fall eine ganze Menge drin.
Ja, und einiges neu, was ich so auch noch nicht dachte.
Pack das mal in dein Topcase.
In diesem Topcase machen wir mal was, was wir noch nie hatten. Und zwar, kannst du dich mit diesem Topcase vorbereiten auf die nächste Folge?
Du bist ja ein Cleverle.
Das ist ja wie Hausaufgaben geben, oder?
Das ist wie Hausaufgaben geben. Und wenn ich dir was verraten darf, ich habe Hausaufgaben gehasst.
Ja, ich auch. Ich habe sie auch nicht gemacht. Und warum wird das diesmal anders sein? Also warum ist es bei dir als Zuhörerin oder bei dir als Zuhörer diesmal anders? Wir haben im Topcase ein White Paper erstellt, was ein Newsletter machen kann und was du vom Newsletter erwarten kannst. Das zahlt auch auf unsere nächste Folge schon ein, weil es da nämlich darum geht, wie du Kundenströme steuern kannst. Lad dir das White Paper runter und erfahre da drin, was deine Vorteile sind, wenn du ein Newsletter wirklich in deinem Laden etablierst oder für deinen Laden etablierst. Da sind die Vorteile so immens, dass du wirklich staunen wirst. Also einfach runterladen, durchgucken und dann die Vorteile vom Newsletter genießen und den perfekten Newsletter gestalten.
Das ist der heiße Scheiß.
Ich bekenne mich ja beim Graveln auch dazu schuldig, tatsächlich mit Gepäckträger oft zu graveln, gerade wenn ich Gravel als Radreise mache. Hast du
auch
Gepäckträger? Hast du auch, ne?
Ich auch. Ich möchte nichts auf den Rücken tragen und diese lange Wurst unter dem Arsch ist nicht meins.
Ja, also da scheiden sich ein bisschen die Geister, aber ich habe dann hinten am Gepäckträger aber keine Backroller von Ortlieb dran. Ich habe da die Frontroller dran. Und da gibt es ja jetzt eine neue Tasche von Ortlieb.
Ja, dann erzähl mal. Ich kenne sie noch nicht.
Da gibt es quasi eine, die so ähnlich ist wie meine Frontroller. Die heißt Gravel Pack und die ist mit dem Quicklock 3.1 ausgestattet, also mit einem Einhängesystem, was ich auch einhändig bedienen kann, was eigentlich ganz wichtig ist, gerade wenn man das Fahrrad noch festhält und eine Tasche runternimmt im Zug oder wenn man irgendwo angekommen ist. Finde ich total klasse. Und die passt in der Farbe, Sandfarben auch zu dem übrigen Gravel zur übrigen Gravel Bikepacking-Linie.
Und das Format ist so wie die Frontpacks, die es früher gegeben hat, oder?
Die kennen vielleicht viele von früher, ja, es ist ähnlich. Es ist, da sind viele Feinheiten, die deutlich besser sind. Aber es ist eine schöne, kleine, kompakte Tasche für hinten mit etwas über 14,5 Liter, glaube ich, hat sie, Packvolumen. Also eine Tasche für mich in genau der richtigen Größe.
Sehr gut. Genau so mache ich es ja auch. Ich fahre ja eigentlich auch mit dem Frontpack hinten, aber wenn es jetzt die Gravelback gibt in der Farbe Sand, dann ist das auch meins.
Und Quicklock 3 ist ja auch machbar an jedem Gepäckträger. Kann ich ja diese, ich nenne sie mal Pilzköpfe jetzt irgendwie, die kann ich an die meisten schon anbauen oder das System von Ortlieb nutzen und dann habe ich wirklich eine super sichere und einfache Halterung.
Ja. Sehr gut.
Also wenn du jetzt sagst, Mensch im Laden, das habe ich noch nicht gesehen, die habe ich noch nicht bei Ortlieb bestellt, leg sie dir unbedingt hin, präsentiere sie mit den Gravelrädern zusammen, vielleicht mit der Bikepacking-Linie zusammen präsentieren. Das ist auf jeden Fall eine Tasche, die für ganz, ganz viele Gravel-Radbesitzer super interessant ist. Nimm die einfach mal in dein Programm auf.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Gut, wenn du jetzt schon ein White Paper zum Newsletter-Marketing ankündigst, dann kannst du dir auch gleich erklären, was wir in der nächsten Folge bearbeiten.
Ja, das geht um das super interessante Thema, was tatsächlich jetzt hier auch ein bisschen diskutiert worden ist, branchenintern. Es geht um Kundenströme. Kann ich die überhaupt steuern? Gibt es eine Möglichkeit zu steuern, wer wann und wie viele Leute meinen Laden besuchen oder nicht besuchen? Was meinst du, Uwe?
Ja, ich glaube, eins der wichtigsten Tools dieser Zeit, Lager ist voll, plötzlich bleiben Kunden weg, was können wir tun? Und dieses Werkzeug in der Hand zu halten, das ist, glaube ich, Gold wert.
Oder Werkzeug G.
Oder Werkzeug G.
Ja. Also seid gespannt, dann beim nächsten Mal wird das unser Thema sein, wird das dein Thema sein, wie steuerst du Kundenströme?
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.